Willkommen bei Freakradio am Mikrofon. Begrüßen Sie heute Christoph Zirnbacher
und Katharina Mühlebner.
Unser Thema heute ist Jugendkultur, denn die Jugendlichen von heute sehen sich ganz anderen Herausforderungen gegenüber als jene noch vor 30 oder 40 Jahren. Jetzt geht es herauszuarbeiten im Laufe der heutigen Diskussion, was denn Strömungen der aktuellen Jugendkultur sind und ob es denn Unterschiede gibt zwischen der Lebensrealität von Jugendlichen mit und ohne Behinderung, was die Kultur sozusagen anlangt. Ich darf die Runde kurz vorstellen. Bei uns im Radiocafé Platz genommen hat Leo Fischer. Leo Fischer, Sie haben ein Buch geschrieben, Entfesselt im Rollstuhl. Wie kam es denn dazu?
Die Geschichte war eigentlich ein bisschen längere. Wir wollten eigentlich nur vor einiger Zeit einen Folder über Spina Bifida machen. Das ist unsere Grunderkrankung, also meine Grunderkrankung. Da war eine Freundin oder ist eine Freundin von mir dabei, die Hanna Höfer, die eben auch Spina Bifida hat. Ja, und irgendwann waren wir so bei der dritten, vierten Teamsitzung und haben eben so dahin geplaudert. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendwer hat auf jeden Fall dann gemeint, wir haben schon so viele Informationen. Wieso schreiben wir nicht gleich ein Buch draus, anstatt einen Folder zu machen, der dann in 5 Minuten eh wieder durchgelesen ist und wieder weggelegt wird. So hat die ganze Idee dann angefangen.
Man muss dazu sagen, das Buch handelt vom Aufwachsen im Prinzip mit Spina Bifida, weil es hat mehrere Perspektiven. Welche das sind, werden wir dann noch erörtern.
Genau.
Weiter zu uns gekommen ist Matthias Schmuckerschlag. Sie sind Student der Slawistik und haben gemeint, heute möchten Sie auch einen Beitrag leisten zum Thema Jugendkultur. Warum denn das?
Einfach ganz generell, weil ich es interessant finde. Dieses Thema, muss ich zugeben, habe ich mich selber noch nicht mit befasst. Ich bin selber sehr gespannt auf die Diskussion, nämlich ob es zwischen den einzelnen Behinderungsgruppen Unterschiede gibt in Bezug auf was sage ich nicht. Ich bin gar nicht sicher, ob das die Vertreter einzelner Behinderungsgruppen sind. Manche, die eine sehr strenge politische Correctness einfordern, die wohl eindeutig im Gegensatz zu Rap steht oder zu vielen modernen Dingen. Deswegen finde ich es generell sehr spannend, auch die Forschungsergebnisse zu hören, die ja hoffentlich noch vorgestellt werden und dazu vielleicht was zu sagen, also auch persönlich zu vergleichen.
Quasi der mögliche Unterschied zwischen der Forschung auf der einen Seite und der eigenen Lebensrealität auf der anderen.
Ja, genau. Und ob es eben Spezifika gibt, die einem dann vielleicht auch während der Diskussion erst auffallen.
Ich darf in der Runde begrüßen Philipp Ikrat vom Institut für Jugendkulturforschung. Philipp Ikrat, bevor wir in die Diskussion einsteigen, wie kann man denn überhaupt den Begriff Jugend titulieren vom Standpunkt des Forschers aus?
Normalerweise sind die Menschen im Publikum immer hoch erfreut. Wir haben es nämlich heute mit einem sehr breiten Jugendbegriff zu tun. Wir leben in einer Welt, wo Alter eigentlich schon fast ein Schimpfwort geworden ist. Also die Alten nennen sich heute Junggebliebene. Das heißt, Jugend ist ein Wert geworden. Und deswegen leben die Menschen heute auch viel länger, als es früher war, einen jugendlichen Lebensstil. Das heißt, Jugendliche können durchaus auch welche sein, die Mitte oder sogar Ende 20 sind. Nachher wird es dann ein bisschen schwierig.
Für jene, denen was unter den Nägeln brennt, bitte melden Sie sich wiederum zu Wort. Das Publikumsmikro ist immer noch fest in der Hand meiner Assistentin Antonia Sölle. Ein Handzeichen genügt. Auch an Sie, Xenia Dürdi, bitte, wenn Ihnen was auffällt oder Sie die eine oder andere Ergänzung machen möchten, so sind die Gebärdensprachdolmetscherinnen noch hier. Philipp Ikrat, Sie haben geforscht und Sie haben im Zuge einer der letzten Studien Jugendliche sozusagen in 4 Gruppen geteilt. Warum denn das?
Ja, der Mensch ist ein Wesen, das mit der Komplexität der Realität grundsätzlich nicht zurechtkommen kann. Also deswegen können solche Kategorisierungen durchaus hilfreich sein in manchen Fällen, wie wir das zum Beispiel auch bei Gegenständen tun. Also wir wissen etwas mit 4 Beinen und einer Fläche oben, das ist ein Tisch, das ist ein Überbegriff. Wir wissen aber genauso, dass jeder individuelle Tisch anders ist. Also ich glaube, zwischen der Typologisierung, das heißt der bewussten Vereinfachung der sozialen Realität, der Zuspitzung, der Pointierung der sozialen Realität und irgendwie dem Wissen, dass jeder Mensch ein Individuum ist, da ist ein breiter Platz dazwischen. Aber solche Typologisierungen dienen dazu, sich die soziale Realität zu ordnen und bewusst systematisch zu vereinfachen.
Und welche Typen, wenn Sie so wollen, haben Sie systematisch vereinfacht dann gefunden?
Also es gibt ganz unterschiedliche Typologisierungen, die man da anwenden kann. Beispielsweise, wenn es um das Thema Arbeit geht, da gibt es eine Typologisierung und andere größere Typologisierungen beziehen sich halt eher auf das, worüber wir heute sprechen, also auf Fragen der Kultur und der Lebenswelten. Das heißt, da geht es dann um Werte, um Lebenseinstellungen, aber auch ganz stark um Lebensstile. Das heißt, wie leben die Menschen, wie stellen sie sich ein gelungenes, sinnvolles, erfülltes Leben vor? Und da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge.
In der Jugendwertestudie wurde genau das erfragt, welche Wunschvorstellungen und welche Werte die Jugendlichen von heute haben, welche waren das?
Also man muss in dem Zusammenhang immer dazu sagen, dass es halt die Jugendlichen als eine einförmige, homogene Gruppe nicht gibt, sondern es gibt auch bei den Jugendlichen genauso wie unter den Erwachsenen unterschiedliche soziale Milieus, die sich von ihren Wertvorstellungen her sehr stark unterscheiden. Ich glaube, wichtig ist es zu sagen, dass das Bild, das heute in den Zeitungen oder im Fernsehen oft von Jugendlichen gezeichnet wird, ist gerne von einer sogenannten Generation Y, Generation Y die Rede, dass das vollkommen falsch ist. Also das ist eine Gruppe, die so nicht existiert und die überhaupt nicht repräsentativ für die Jugendlichen im Allgemeinen sind. Weil es gibt auch Jugendliche, die in ihren Lebenseinstellungen sehr konservativ sind. Der Großteil, würde ich sagen, ist weitestgehend pragmatisch und verhält sich irgendwie angepasst. Das heißt, versucht irgendwie nicht weiter aufzufallen und sich so an den allgemeinen gesellschaftlichen Normvorstellungen zu orientieren, um nicht schlecht aufzufallen.
Sie haben auch den Begriff pragmatischer Individualist benutzt. Wie hängen Individualismus und Jugendlichkeit zusammen?
Also Individualismus und Jugendlichkeit hängt, glaube ich, weniger miteinander zusammen als Individualismus und Gesellschaft. Also ich glaube, ich als Soziologe habe immer die Gesamtgesellschaft im Blick, wenn ich meine Jugendstudien mache. Und unsere Gesellschaft ist eine sehr stark individualisierte Gesellschaft. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Menschen alle vollkommen unterschiedlich voneinander wären, sondern dass die Menschen ihr Leben von ihrer eigenen persönlichen individuellen Warte aus betrachten. Das heißt, das Ich steht immer im Mittelpunkt. Also das ist das, was Individualisierung im Kern bedeutet. Es geht immer um einen selber. Es ist eine egozentrische Grundhaltung.
Eine egozentrische Grundhaltung, aber nicht aus der egoistischen Sicht heraus, haben Sie gemeint, sondern eigentlich aus der Notwendigkeit. Weil Sie haben gemeint, wenn Sie jemanden fragen, was willst du werden, und der sagt Anwalt, und Sie fragen nach dem Grund, sagt er nicht mehr, weil der Papa schon Anwalt war und der Großpapa auch und der Urgroßpapa auch, sondern er sagt, weil es mich interessiert. Das heißt, er stellt Ansprüche aus seiner eigenen Haltung heraus.
Vermeintlich aus der eigenen Haltung, weil dieser Individualismus ist natürlich eine Illusion. Im Kern beruht dieser Individualismus darauf, dass die Leute die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und das, was sie tatsächlich prägt, nicht mehr wahrhaben wollen, sondern dass sie alles, was sie tun, als ihr eigenes Wünschen und Wollen ausgeben. Das stimmt natürlich so nicht, aber das ist irgendwie so die Art und Weise, wie die Menschen denken.
Individualismus, Leo Fischer und Matthias Schmuckerschlag, inwiefern ist man denn als Mensch, der eine sichtbare Behinderung hat, und das haben Sie beide, schon mit einer gewissen Zwangsindividualisierung geprägt. Also quasi, man kann ja nur mehr individuell sein, weil man sich ja von der Masse abhebt. Oder ist das etwas, das Sie gar nicht für sich in Anspruch nehmen und sagen, ich möchte eigentlich so sein, wie alle anderen sind?
Dadurch, dass man eben eine Behinderung hat, die offensichtlich eben zu sehen ist, ich sitze im Rollstuhl, oder man geht mit einem Blindenstock durchs Leben, fällt man irgendwie automatisch auf. Das lässt sich irgendwie in der heutigen Gesellschaft dann auch nicht wirklich vermeiden, dass die Leute dann irgendwie auch da drauf schauen oder mehr oder weniger einen darauf ansprechen. Das Ganze fängt vielleicht auch schon im Kleinkindalter an, vor allem wenn man jetzt da eine Behinderung hat, die angeboren ist, dadurch, dass man häufig im Spital ist, häufig mit Ärzten zu tun hat oder mit Therapeuten, dass man da in einer gewissen Weise auch schon ein Bild geprägt wird. Und was noch dazu kommt, ist, man ist mit einer Behinderung sicher mehr auf Hilfe angewiesen im Kleinkindalter. Das heißt, man hat da erstens einmal eine stärkere Bindung zu Mutter und Vater, sofern beide Elternteile noch zu Hause wohnen. Dadurch wird es dann auch im Jugendlichen, oder wenn man dann als Jugendlicher versucht, Fuß zu fassen oder seinen eigenen Weg zu gehen, ein bisschen schwieriger, eben sich von der Bindung wieder loszulösen. Der Schritt geht mit einer Behinderung erst, das weiß ich aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrungen von Freunden, erst viel später. Also wenn andere schon mit 14 bei gewissen Dingen sagen, wenn ich das jetzt so salopp sagen darf, rutscht mir den Buckel runter, dann geht es bei uns erst so mit 18, ich habe jetzt erst mit 19, 20 damit angefangen. Ja, das ist so meine Erfahrung. Also was deine dazu ist.
Herr Schmuckerschlag, wie haben Sie das erlebt, dieses Aufwachsen im Bewusstsein? Da ist was an mir, das nicht so ist wie bei allen anderen, egal ob man es jetzt als positiv oder negativ erlebt und konnotiert.
Also zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich, würde ich sagen. Ich war halt aus meiner Sicht Gott sei Dank im Bundesblindeninstitut einfach Volksschule, Hauptschule, Poli und Handelsschule lang. Also das heißt, bis ich 18 war und habe den Kindergarten auch schon dort besucht. Das heißt, ich durfte sozusagen wirklich Gleicher unter Gleichen sein, auch wenn gerne die differenzierte und Spezialschule gerne jetzt an den Pranger steht, undifferenziert. Das hat mir sehr viel gegeben. Man ist dann eben nicht immer der andere. In dem Moment, wo einem der nächste neue Mensch begegnet, ist man der Blinde, sondern man ist einfach der, in meinem Fall der Matthias, der eben auch in die Schule geht, der dann eben gleich und dergleichen ist. Es stimmt, dass die Bindung an die Eltern größer ist, insofern als, ja, wenn man jetzt meine wenigen Erlebnisse draußen jetzt damals in dieser Zeit, weiß ich nicht, Kinder am Spielplatz oder so, da merkt man sehr schnell, man ist der andere, man weiß nur noch nicht ganz warum, weil das versteht man dann erst später eigentlich. Irgendwie so blind und sehen, dann waren so Dinge, ich sitze auf der Schaukel, ein kleines Kind sagt, du träumst beim Schaukeln und ich denke mir, wieso, wie kommt der auf den Blödsinn? Das ist interessant, kann er Gedanken lesen. In Wirklichkeit habe ich halt geschaukelt, hatte die Augen offensichtlich zu. Da ist es so, dass man dann merkt, eben diese Unterschiede, diese kleinen, dass man irgendwie der andere ist. Man kommt dann manchmal auch nicht weiter. Stimmt, dass da die Bindung größer ist an Erwachsene generell, würde ich jetzt mal sagen, ob es jetzt die Erzieher waren, natürlich da auch die Mitschüler. Ist schon klar, aber das ist eine Art Subkultur. Das heißt, und jetzt heute aus Sicht der Student und so, habe ich doch recht viel zu tun, sage ich jetzt mal, in der Blindenwelt, die oft sehr eng ist im Sinne von, es kennt jeder jeden, das ist ein bisschen ein großes Dorf. Gleichzeitig doch dann die Vorstellung, na, ich mache das sicher alles anders als die anderen, weil die gehen alle den gleichen Weg, das ist so Mainstreaming. Man ist dann der Individuelle in der Blindenwelt, aber als Referenz die Blindenwelt für vielen Kleinigkeiten, die für jetzt Sehende unter Anführungszeichen keine Relevanz hätten. Das ist ein typisches Diktiergerät, zum Beispiel, das viele Blinde verwenden, der Milestone, den ich absolut ablehne, weil ich ihn scheußlich finde, viel überteuert und der kann nichts. Da geht es um so Kleinigkeiten, die dann Referenz darstellen, eben nur in der blinden Welt. Und somit tut es natürlich weh, wenn man hört, dass der Individualismus natürlich an seine Grenzen stößt. Also ich finde, man hat schon den Wunsch auch, aber nicht aufgrund seiner, wie soll ich sagen, Behinderung ist man sowieso individuell, aber dann auch seine Akzente zu setzen, die dann aber vielleicht ja nicht so spektakulär sind für andere. Aber
dem noch was draufsetzen darf, ich glaube, es geht da viel darum, wie man selber mit seiner Situation umgeht, wie man sie nach außen hin gibt, ja, wie man einfach selber, sagen wir mal, mit sich zurechtkommt. Je mehr man gut mit sich zurechtkommt und eben sie versucht, ich sage mal, jetzt nicht in sein Schicksal hinein zu cremen und betrübt durchs Leben zu gehen, wenn man das schafft, irgendwie, dass man ihm sagt, ja, okay, ist halt so, und sie mit sich selbst gut zurechtfindet, dann glaube ich, wird man von der Gesellschaft gut angenommen und das fällt dann nicht so auf, dass man jetzt dem eben als der arme Behinderte irgendwie gesehen wird.
Das eine ist, es gibt Studien über das Erwachsenwerden von behinderten Menschen, die von klein auf behindert sind, und der Ablösungsprozess findet ungefähr 10 Jahre später statt als bei nicht behinderten Menschen. Das ist das eine. Und das zweite ist, von wegen individuell sein, beziehungsweise einer unter seinesgleichen zu sein. Ich habe ähnliche Erfahrungen wie der Matthias. Ich war auch in einer Gruppe untergleichen, habe mich sehr wohl gefühlt, hatte immer ein Faible für Musik und wollte dann in Diskotheken gehen. Und es war für mich wahnsinnig schwer, ebenerdige Diskos zu finden, beziehungsweise die Stufen zu überwinden zu den Diskotheken. Und wie ich es dann geschafft habe und endlich in einer Diskothek war, bin ich rausgeflogen, weil dort Rollstuhlfahrer laut der Chefität dort nichts verloren haben. Und das hat mich dermaßen gekränkt, dass ich immer gedacht habe, wo bin ich denn eigentlich? Und dann habe ich mich wieder zurückgezogen unter meinesgleichen, sprich, ich bin wieder unter der Behinderten-Community gewesen, weil ich gewusst habe, ich stehe an, was mein Wunsch anlangt, in Diskotheken zu gehen.
Das heißt, pointiert formuliert, man löst sich los, und wenn man es dann endlich geschafft hat, gibt es immer wieder Exkursionserfahrungen, die einen auf den Boden zurückholen. Aber Philipp Ickert, Gibt es Ergänzungen zu dem, was Sie gerade gehört haben, beziehungsweise inwiefern strecken sich Lebensläufe von jungen Menschen in den letzten Jahren zwangsläufig, weil Ausbildungen länger dauern, dass Familiengründen nach hinten verlegt werden kann? Ist das ein Trend, den Sie beobachten, oder nur etwas, das man, von dem man gemeinhin annimmt, dass es so ist? Wie schaut es aus mit der Forschung?
Ja, das ist eine Tatsache. Und die Tatsache, dass die Leute sozusagen länger jung bleiben oder länger jugendlich bleiben in dem Sinne, hat sozusagen zwei ganz starke Hinweise. Auf der einen Seite haben wir die harten statistischen Daten, die zeigen, dass, ich mag das Wort irgendwie wahnsinnig gern, weil das klingt irgendwie wie so ein Begriff aus der Viehzucht in der Statistik, dass das Erstgebäralter der Frau heute irgendwie bei über 30 Jahren liegt. Die Papas sind überhaupt noch einmal ein, zwei Jahre älter, wenn sie das erste Mal Väter wären. Das heißt, so diese typischen Übergangsriten, die man immer definiert hat, das heißt, das eigene Geld verdienen, das findet später statt, weil immer mehr Leute studieren. Die Familiengründung findet immer später statt, weil die Leute andere Lebensvorstellungen haben. Die Leute, und das ist besonders interessant, leben heute sogar wieder deutlich länger bei ihren Eltern als zu Hause. Also von den 25-jährigen Männern leben zwei Drittel noch in ihrem Elternhaus. Also das dürfte ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend sein, dass auch hier die Abnabelung wieder später stattfindet. Und das Zweite ist eben eher diese gefühlsmäßige, kulturelle Ebene, wo es heute total üblich ist, wenn ich in eine Diskothek gehe, dass ich da durchaus auch noch Menschen in meinem gesetzten Alter, ich bin 36, vorfinden kann. Wenn ich auf ein Heavy-Metal-Festival gehe, dann bin ich dort einer von den Jüngsten. Das heißt, diese Juvenilisierung der Gesellschaft und die Juvenilisierung des Menschen, das macht sich an ganz vielen unterschiedlichen Punkten, sowohl in der harten Bevölkerungsstatistik als auch auf der Ebene der Kultur bemerkbar.
Und ich glaube 25%, wenn ich das richtig gelesen habe, der über 25-Jährigen fühlen sich nicht erwachsen, haben Sie mal in einem Vortrag gesagt. Wollen wir ewige Kinder bleiben?
Ja, das wollen wir, weil die Jugendlichkeit heute ein Wert ist. Also irgendwie, wenn man 100 Jahre zurückdenkt, war das Einzige, was man mit jungen Leuten machen konnte, war, man konnte sie verheiraten oder sie in den Krieg schicken. Also die Jugendlichkeit ist irgendwie nicht wirklich ein Ideal gewesen. Und heute gehen sich die Leute botoxen, sie wollen jung ausschauen, sie schwitzen sich im Fitnesscenter ab, um juvenile Körper zu haben, um körperlich attraktiv und jung zu sein. Und sie verhalten sich oft auch ein bisschen infantil, ihrem Alter nicht gemäß, zumindest was jetzt meinen persönlichen konservativen Standpunkt betrifft. Also ich habe schon wilde Diskussionen mit einem Kollegen gehabt, der über 40 ist und gern Rollkragenpullover trägt, der gerne Kapuzenpullover trägt, und der war tödlich beleidigt, wie ich gesagt habe. Meiner Ansicht nach sollte man, wenn man älter als 25 ist, keine Kapuzenpullover mehr tragen. Also das sind dann eben so die Konfliktlinien, die da aufbrechen, weil er sich dadurch natürlich alt vorgekommen ist.
Aber Matthias Schmuckerschlag, Sie haben gelächelt, als der Herr Ickrath seine Ausführungen uns dargeboten hat. Woher kam dieses Lächeln?
Ich habe selber einen Kapuzenpulli und bin 27, also vielleicht sollte ich ihn damit ausziehen. Nein, ganz generell, weil ich es interessant finde. Mich hätte interessiert noch, was genau unter infantilem Verhalten bzw. Verhalten dem Alter nicht gemäß wirklich verstanden wird. Ich meine, ab 40 trägt man dann Sakko mit so zwei Reihen oder ich weiß es nicht, eine Krawatte oder so. Also ich muss sagen, für mich als Blinder kommt eins dazu, ich habe auf diese Äußerlichkeiten, dadurch, dass sie mir nicht auffallen, weil ich habe ein bisschen gewandert, was allzweckgeeignet ist, wo man dann nicht irgendwelche Scherereien mit Waschen und Bügeln und so vielleicht noch hat, vor allem Bügeln nämlich. Also ich kenne jetzt natürlich nicht jede einzelne Bedeutung, wann, was, wie ausschauen soll. Das kommt dazu, aber generell hätte mich interessiert, was unter infantilen Verhalten zu verstehen ist, also bei Menschen, die ein gewisses Alter überschritten haben oder beziehungsweise einfach nicht altersgemäß entfalten.
Ich glaube eben genau, das ist der Punkt, was Sie ansprechen, das ist eben eine Perspektivensache, und Sie glauben offensichtlich nicht daran, dass es ein nicht altersgemäßes Verhalten gibt. Das ist über die Menschheitsgeschichte immer so gewesen, dass es für bestimmte Altersgruppen bestimmte ganz klar festgelegte Verhaltensregeln gegeben hat. Und diese Verhaltensregeln gibt es eben heute nicht mehr. Also das ist auch ein Aspekt dieser Individualisierung. Also die Menschen dürfen sich heute kindisch, das kann man auch ganz wertneutral sagen, dürfen sich heute auch kindisch aufführen, ohne dass ihnen jemand einen Strick draus drehen wird. Also wenn man zum Beispiel so populäre Fernsehserien vergleicht aus den 90er Jahren und von heute. Also ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern die Sendung Dawson's Creek kennt. Aber die Sendung Dawson's Creek, da geht es um eine eine Gruppe von 16-, 17-Jährigen, die sich irrsinnig erwachsen geben, die an ihrer Jugend leiden, die endlich erwachsen, vollwertige Mitglieder der Gesellschaft sein wollen. Und die eine der populärsten Serien heute ist die Big Bang Theory, wo ich Mitte, Ende 20-Jährige habe, die in Superhelden-T-Shirts herumlaufen. Also ich glaube, dass man an solchen Beispielen der Alltagskultur schon sehr gut bemerken kann, wie sich da die Prioritäten verschoben haben. Und dass eben heute dieses überjunge Verhalten als cool gilt und als erstrebenswert und das Erwachsenwerden überhaupt nicht mehr. Und ich will das jetzt nicht werten, sondern das ist einfach eine total interessante Entwicklung, die man so über die letzten 15 Jahre beobachten kann.
Ich möchte nur das kurz richtigstellen. Also ich glaube gar nicht, also ich will es gar nicht gewertet haben, ob es im Gegenteil, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein altersgemäßes Verhalten gibt. Also bei meinen eigenen Eltern wäre ich über gewisse Dinge wahrscheinlich entsetzt, wenn ich wüsste, was sie genau meinen. Also mir fehlt, glaube ich, eher so ein bisschen der Referenzrahmen als Angehöriger, jetzt sag ich mal, der Blindenwelt, wo nicht alle diese Dinge jetzt gleich auf sind. Also mir fehlen die Referenzen, glaube ich.
Genau zu dem Thema, ja, das ist nämlich ein sehr spannendes Thema, weil, also meine Erfahrungen von der gehörlosen Community, ja, also da bin ich sehr, sehr viel unterwegs natürlich in der gehörlosen Community. Und da gibt es so Altersgruppen, so die 30-Jährigen und die und die. Es gibt schon so Gruppen. Aber ich habe beobachtet, also von meiner Perspektive aus ist es so, dass die gehörlosen Community das Alter keine Rolle spielt. Weil die Leute, die über 30 sind, die sind auch mit den 18-Jährigen, 20-Jährigen bei Veranstaltungen. Also das ist bei uns in der Community durchaus üblich. Auch, dass die dann jeweils miteinander tratschen. Also das sind dann nicht solche Grüppchenbildungen nach Alter, weil alle verwenden die gleiche Sprache, alle tauschen sich aus über gewisse Themen und es geht darum, dass alle gebärdensprachkompetent sind. Und das, oder es kommen auch viele, die einfach Gebärdensprache verwenden. Und das wären auch immer mehr, die verwenden. Ja? Weil früher, also in der damaligen Zeit, da gab es noch keine Technik, ja, also zum Beispiel Handys und so weiter gab es ja gar nicht. Das heißt, Veranstaltungen zu organisieren wäre gar nicht so leicht. Das heißt, man hat sich immer mittwochs getroffen im Club, es war immer Clubabend, ohne dass wer eine Veranstaltung erstellen muss. Ja. Und durch die neuere Technik hat sich das jetzt ganz verändert, wie man Veranstaltungen auch organisiert. Da gibt es jetzt die Gruppen, die organisieren das, da sind nur die Jungen dabei. Und jetzt fällt mir auf, durch die Technik wird schon die Pensionisten, die Älteren in der gehörlosen Community ein bisschen ausgeschlossen, weil die da nicht mehr mitkommen. Die treffen sich immer noch am Mittwoch und das kriegen die gar nicht mehr mit.
Dürfte ich ein Thema noch aufgreifen, das zu Anfang Sie ins Spiel gebracht haben, Herr Schmuckerschlag, mit Behinderung als Subkultur. Gibt es das Ihrer Meinung nach so eine Kultur, so eine Jugend, so eine jugendliche Subkultur der Menschen mit Behinderung? Und wenn ja, was könnte diese ausmachen?
Also es gibt sicher nicht überbehinderungsspezifisch. Also wenn, dann gibt es unter Blinden ganz generell. Oder unter für andere Behinderungsgruppen kann ich es jetzt nicht, weiß ich es einfach nicht. Aber das ist jetzt sicher keine Behindertensubkultur insofern, sondern eine spezifische. Wobei ich jetzt nicht von einer Jugendsubkultur der Blinden sprechen würde zum Beispiel, sondern eher ganz generell Subkultur. Gewisse Dinge, die, ich weiß es nicht, so wie Duft zum Beispiel ein Synonym für Haarspray ist, ist bei uns Milestone oft ein Synonym für Diktiergerät. Ja? Das kein Nicht-Blinder kennen wird, weil diesen Milestone einfach wirklich nur in der Blindenwelt realisieren kann, weil er so ineffizient ist.
Die Dolmetscherin hat das jetzt nicht verstanden, das Synonym. Könnten Sie das nochmal sagen?
Milestone heißt das. Das ist ein Gerät, das einfach selbst einige Funktionen hat. Es ist einfach ein Diktiergerät, das auch Radio abspielen kann, Farbe erkennen kann und so weiter. Da gibt es einige Features, die kann man jetzt gut finden oder nicht. Ich finde das Gerät eben teuer und ineffizient, aber viele Blinde bekommen es, weil sie es beantragen können und dann bekommen eben, nehmen Milestone mit, ist einfach so das Diktiergerät. Das sind einfach so Dinge, die es nur in der blinden Welt gibt und geben kann. Das Ding hat auch kein Display übrigens. Sowas meine ich, also solche Spezifika, wobei ich schon gerade in der blinden Welt sagen muss, es ist schon generationsübergreifend bis zu einem gewissen Grad, wobei es dann schon eben Mentalitätsunterschiede gibt, glaube ich. Also viele Blinde, Geburtsblinde, jetzt Ältere, die sind halt, sag ich mal, sehr dankbare Wesen, die eher viel gewohnt sind, pragmatisch anzugehen. Man wird halt da sich nicht durchsetzen, während ich zum Beispiel der Meinung bin, na, Schlichtungsverfahren, geht schon. Also da klaffen halt dann schon die Mentalitäten auseinander und da kann es halt dann schon zu, wie soll ich, Missverständnissen oder zumindest Unterschieden kommen. Zumal es ja bei uns auch die Gruppe der Späterblindeten gibt, die wieder komplett anders oft aufgewachsen sind, andere Hintergründe mitbringen. Kommt darauf an, wann sie Späterblinden dann vielleicht auch, wenn sie wirklich im Alter ist, dann auch es sehr schwer haben, noch die Brailleschrift zu erlernen oder so. Daher glaube ich, das Ganze ist sehr, sehr vielschichtig. Ich würde sagen, viele Sachen kommen einfach verspätet. Ja, also Rapmusik war genauso populär damals in der Blindenschule von einigen und so weiter. Also das gab es halt, das war halt sehr individuell, je nachdem, was wer gerade mit hineingebracht hat.
Leo Fischer, haben Sie noch etwas mit hineinzubringen?
Ja, ich kann mich deinen Wortmeldung von vorher anschließen, oder was ums Alltag gegangen ist, dass es bei uns Rollstuhlfahrern ähnlich ist, dass es auch nicht so die Gruppierung gibt zwischen unterschiedlichen Alter und so. Es ist sogar eher mehr so, dass die Jüngeren sich eher an die Älteren ein bisschen auch anschließen, weil sie einfach da merken, okay, man kann sie von denen ziemlich viel abschauen und ich will jetzt nicht sagen lernen, aber man kann sie halt einfach austauschen. Und deswegen ist es eben so einerseits, dass viele Jüngere eben sich an den Älteren dran schließen, aber auch eben der Kontakt zwischen Altersgleichen, also das ist auch noch die zweite Sache, dass man sich eben einfach austauscht und schaut, okay, welche Probleme hast du, wie geht's dir, wie machst du das, dass man einfach da schaut, wie machen das andere.
Das heißt, zugespitzt formuliert, könnte man sagen, unter Rollstuhlfahrern ist es vielleicht eher so, dass sich die Jüngeren an die Älteren anhängen, frei nach dem Motto, der hat die Probleme schon gelöst, vor denen ich noch stehe.
Das ist eine treffende Aussage, ja.
Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man hier auch sagen muss, ist, dass sich der Mensch ja nicht nur in einer einzigen Subkultur bewegt. Das heißt, ich bewege mich jetzt an meinem Beispiel in meinem beruflichen Umfeld, das ist eine eigene Subkultur, die eine Sprache spricht, die kein anderer Mensch verstehen würde, weil da so viel Latein und Griechisch drinnen vorkommt, jetzt Altgriechisch und Archäologie-Studierende mal ausgenommen. Dann habe ich irgendwie die Subkultur, die mich was Musik und ähnliche Dinge betrifft, und die haben mitunter Überschneidungen und mitunter nicht. Also ich glaube, dass es wichtig ist zu sagen, dass jetzt jemand, der irgendwie sagt, wie Sie vorher, dass es irgendwie Blinde eine eigene Subkultur ist, dann gibt es dennoch auch Blinde, die auch an anderen Subkulturen partizipieren. Also weil sie das Musikbeispiel vorher gebracht worden ist, also es ist ja nicht einzusehen, warum jetzt ein Blinder mehr oder weniger gerne Metal hören würde, als jemand, der jetzt nicht blind ist. Also der Blinde kann ja genauso gut an der Metal-Subkultur oder an der Gamer-Kultur zum Beispiel partizipieren und ist nicht jetzt auf eine vollkommen abgeschlossene Blinden-Subkultur hier eingeschränkt.
Ich würde sagen, das stimmt nur zum Teil, das muss ich sagen. Also bei Musik stimmt es natürlich, wobei die Fallschirmprogramme immer weniger, also immer mehr auf QT basieren und nicht mehr barrierefrei zugänglich sind, leider. Aber ganz generell sozusagen bei Gamer zum Beispiel, das ist halt ein großer Bereich, wo man als Blinder komplett ausgeschlossen ist. Also alles, was jetzt mit wirklich Computerspielen zu tun hat, ist ja absolut nicht barrierefrei konzipiert. Es gibt eigene, gerade Blindenspiele, da gibt es eigene Seiten, da gibt es auch, gab es in der Vergangenheit vor allem, aber gibt es immer noch so eine halbwegs Community. Ich weiß aber nicht, auf welchem Stand die ist im Verhältnis zu diesen Gesellschaftsspielen, die es ja mittlerweile gibt. Es gibt schon einzelne Bereiche, wo wir wirklich absolut überhaupt keine Chance haben, auch nur irgendwie in die Nähe dazu kommen. Da kann man einfach nur staunend daneben sitzen und zuschauen. Also das Problem haben auch blinde Freunde von mir, die viele sehende Kollegen und Freunde haben im Studium und so. Da kann er nur dabei sitzen. Da hat er keine Chance mitzusprechen, was jetzt die Erfahrungen, die er einfach nicht gemacht hat während dem Gamen.
Jetzt muss ich das Stichwort kurz aufgreifen. Leo Fischer noch, und dann machen wir eine kurze Musikbrücke mit Was kann ich dafür, dass ich aus den 80ern bin. Aber ganz zuvor noch Leo Fischer, bitte.
Ich wollte mit dem nur anschließen, dass es auch, wenn man jetzt als Rollstuhlfahrer durchs Leben rollt, auch eben so Bereiche gibt, wo man eben nicht wirklich mitmachen kann oder eben ein bisschen ausgegrenzt wird. Ich glaube, das ist von Behinderungsart zu Behinderungsart verschieden, und da gibt es, denke ich, fast überall einen kleinen Bereich.
To put us down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. What we all took to say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation.
Talking about my generation. Das war der erste Teil unserer Sendung zum Thema Jugendkultur. Der zweite folgt im Anschluss. Bitte bleiben Sie dran.